Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
Moin, hier ist der Segelreporter Podcast mit dem Podcast Miku und Papa.
Hallo, das war mein Sohn. Mein Sohn, muss ich kurz sagen, der kriegt immer mit, dass wir machen relativ viele Podcasts, ist mir aufgefallen. Er kriegt das mit und er hat so einen Geschichtenerzählwürfel, wo so digitale Sachen und Lieder drauf sind. Und da kann man auch Geschichten aufnehmen. Der macht jeden Tag ungefähr 5 Podcasts, weil er das immer mitkriegt und erzählt, wie sein Tag war. Und er wollte unbedingt mal anmoderieren. Das heißt,
also ich fand es besser als deine Anmoderation.
Ja, fand ich auch.
Wollte ich sagen, fand ich auch. Möchte ich auch ab. Ich zeige ihm jetzt die Technik, wie das geht. Und dann würde ich sagen, ab 1. Januar, wenn Boris dann in Führung liegt, dann übernimmt der das und der macht das mit dem und ich bin dann raus. Aber heute müssen wir es nochmal ertragen. Erstmal hallo alle Hörer. Hallo Miku.
Hallo, hallo.
Miku ist wieder da. Ein Glück, er war weg.
Ja, das hast du schön formuliert.
Der Podcasten ist wie immer da.
Jo, ist auch schlecht gelaufen, der letzte Podcast, ne, weil Michael nicht dabei war. Muss man auch.
Danke, Carsten.
Ging gar nichts.
Du musst es ja auch so ein bisschen aufholen. Ne? Du warst doch derjenige, der zuletzt gesagt hat, endlich mal ein Podcast ohne Migu.
Nein, gar nicht.
Für unsere Hörer, wir haben, wer es nicht gehört hat, wir hatten Sonntag Andreas Baden da, der im Team von Sebastian Simon im Tech-Team ist. Sehr schöner Podcast. Es fehlte allerdings bei uns die fachliche Komponente, weil halt Miku nicht da war.
Das stimmt.
Und wir konnten nur schwer über Schaden sprechen. Und was für eine Überleitung. Weil am Anfang der Rapport der Schadensabteilung, kann ich einen Schaden vorwegnehmen als Praktikant?
Natürlich.
Aber gerne.
Habt ihr gehört, dass ein Boot auf Grund gelaufen ist? Habt ihr nicht mitgekriegt, ne?
Nee.
Nee, niemand, genau.
Doch.
Bei der virtuellen Regatta, oder?
Genau, das Boot heißt Champagnerfete, mit Anja geschrieben, wie der Name. Und der aufmerksame Hörer wird wissen, ist meine Frau. Meine Frau hing gestern, nachdem ich ihr das gesagt habe, in Brasilien an Land. Da kommt bei Virtual Regatta übrigens die Meldung, you are grounded. Sie hat es jetzt auf den Atlantik wieder geschafft und will jetzt nach Ramsgate. Ich glaube, wir überholen sie alle nochmal auf dem Atlantik. Vielleicht hat einer ein Seil mit, also Carsten eine Leine übergeben, dann nehmen wir die mit. Das ist von hier die virtuelle Schadensberichterstattung.
Wobei, ja? ich habe auch eine Mail gekriegt von diesem virtuellen komischen Rennen da. Achtung, Achtung. Und irgendwie hat mich dieser komische Router über die Eisgrenze gefahren. Nicht gegen so einen Growler, aber irgendwie da drüber. Musste ich wieder zurückkreuzen und den Weg wieder noch. Also,
ja.
Sehr erstaunlich, ja.
Ich habe heute Nacht, ich wache heute Morgen auf und da schreibt mir jemand über. Ich habe jetzt mittlerweile, dadurch, dass ich den Namen Moppelkotze veröffentlicht habe, habe ich relativ viele Freunde, also Boote mit grünen Häkchen, denen ich dann auch folge. Und heute Morgen wache ich auf, ich weiß nicht, um 5:30, wenn mein Sohn wacht, dann gucke ich irgendwo um 5:45 aufs Handy. Und da schreibt mir jemand, sag mal, stimmt dein Kurs? Und ich so, scheiße, fuck. Es war aber nur eine Alse, so einen kleinen Uck, den ich gefahren habe.
Alse, sehr schön.
Und und gestern schrieb mir noch einer, ist auch schön, dann haben wir auch die virtuelle Nummer hinter uns, schrieb mir jemand, er hätte mich, er würde mal so einen Podcast hören und er hätte gesehen in meinem Profil, dass wir einen gemeinsamen Bekannten hätten. Dann hat er mir geschrieben, hallo Jannis, ich grüße den von hier aus. Der gemeinsam Bekannte ist der Ex-Chef von meiner Frau, mit dem meine Frau gestern dann telefoniert hat. Das nur am Rande, was ich bemerkenswert finde. Der gute Mann Jannis liegt auf Platz 165. Wahnsinn.
Wow.
Ja, der ist ganz vorne nicht dabei, aber sagt, er kommt an den Franzosen nicht dabei.
Ja.
Nicht vorbei, wie im echten Leben. So, und damit haben wir jetzt nur noch Jannis als Hörer. Jannis, für dich die Schadensmeldung von Miku.
Ja gut, also jetzt nach den virtuellen Schäden auf Höhe Brasilien, wirklich, also für mich jetzt so emotional gesehen, muss ich ehrlich sagen, der schlimmste Schaden, den es heute zu vermelden gibt, logischerweise. Pip Herr hat einen Mastbruch gehabt und muss jetzt das Rennen aufgeben und segelt derzeit mit einem Knoten, haben wir eben festgestellt, Richtung Australien. Und ja, also wer so ein bisschen die Videos verfolgt bei der Vendée Globe, ich kann es ja mal ganz kurz beschreiben, Tränen, aber wirklich nicht Tränen. Also, es war eine Mischung aus Wut und abgrundtiefer Enttäuschung und ja, ganz, ganz schlimm. Und ich muss ehrlich sagen, es tut mir persönlich wirklich für diese Piper sehr, sehr leid.
Ja, weil total.
Es ist eine von diesen Sympathieträgerinnen hier in dem Rennen. Und wirklich, dass es ausgerechnet sie erwischt, ist hart. Aber nicht ein ganz klein bisschen auch irgendwo zu verstehen. Sie weiß nicht, warum der Mast von oben runtergekommen ist. Sie nimmt an, dass es einfach ja ein Schlag zu viel gewesen ist, hat sie in einem Video ausgedrückt. Und Kassen hat dazu auch ein paar Zeilen bei Segelreporter geschrieben. Der hat es so ein bisschen in Zusammenhang gebracht mit der schlechten finanziellen Lage, die sie beim Start hatte. Kann das sein, Kassen?
Ja, das ist natürlich Mutmaßung, ne? Das ist ja irgendwie Quatsch. Wir haben ja öfter schon hier drüber gerichtet, geredet. Stefan hat, ne, weil für dich war das ja auch immer so der Punkt, diese Geschichte, dass sie da auf Land aufgelaufen ist nach der letzten Transat, ne, weil sie eigentlich auch Hafengeld sparen muss.
Das ist immer so das Sinnbild, ne? Finde ich. Also übermüdet auf Land zu fahren, weil man sich das Hafengeld sparen müsste. Das ist eine Sache, die hätte ich mir bei den Imokas, also bei Bondi-Teilnehmern, einfach nicht vorstellen können. Da siehst du, ich finde, das ist so, besser kann man es nicht beschreiben, wie wenig Geld da manchmal auch am Start ist.
Ja, wobei, das ist vielleicht auch fast ein bisschen ungerecht, weil Pip Hare war natürlich bei der vergangenen Vendée Globe, war sie deutlich mit schlechterem Material und viel langsamem Boot unterwegs und genau auf so einer Ebene. Inzwischen muss man ja sagen, ist ja nicht so, dass sie kein Geld hätte, sondern die hat einfach ja aufgerüstet mit, also sie hat wirklich ein professionelles Team zusammengestellt und hat ja auch ein tolles Boot, das unter den Top 3 bei der vergangenen Vendée Globe war und dann mit Foils ausgerüstet und es war also mit langen Foils und das war wirklich vom Potenzial her auf Augenhöhe mit quasi Mittelfeld, also direkt hinter diesen Neubauten und da hat sie sich schon mächtig im Grunde Gas gegeben und auch, weil sie, ich glaube, sie hatte dann auch neben Medaglia, das war ja ihr Sponsor, der sie beim letzten Mal, so gerade noch so beim letzten Mal kurz bevor sie aussteigen musste, eigentlich noch unterstützt hat und mit Boot und mit Startgeld, mit allem drumherum, also das war wirklich mit heißer Nadel geschoben. Jetzt war sie eigentlich schon auf dem nächsten Niveau und das war auch gut, hat die nächste Stufe erklommen, aber dann ist im Jahr, oder ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie lange es genau ist, ich glaube, sie sagte, in der Saison vorher sind eben zwei der drei Sponsoren, also es waren noch zwei zusätzliche Sponsoren dabei, sind abgesprungen. Gar nicht, weil sie jetzt enttäuscht waren von ihr, sondern aus wirtschaftlichen Gründen, weiß ich nicht, irgendwas lief da nicht richtig intern bei denen, also in den Firmen, dass einfach nicht mehr genug Geld da war. Und das hat quasi jetzt einfach nur dazu geführt, dass bestimmte Sachen dann eben nicht optimal verlaufen. Sie hat das nicht jetzt ausgeführt oder vermeldet, so dann, oh, ich konnte jetzt irgendwie nicht mein Rig checken. Aber das sind dann die Sachen, wo man dann halt sparen muss. Also wir hatten ja so eine Art Hilferuf, hatte sie veröffentlicht, den haben wir auch mit veröffentlicht, ein kleines Porträt dann auch geschrieben und dann, also wir sehen ja, dass sie am Start angekommen ist, aber sie hat nie vermeldet, okay, jetzt habe ich das Geld beisammen und herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an den und den Sponsor, sondern klar, sie hat das Geld aufgetrieben, aber es war jetzt eben nicht ein super ausgestattetes Team und dann kann man vermuten, so ist es oft in dieser ganzen Geschichte, man spart dann eben, ja, was kann man alles machen? Mein Vorbild ist Boris Herrmann mit dem Malizia-Team und da hat er öfter immer mal reinblicken lassen, wie man diese ganzen Teile nochmal checken kann mit Materialkunde, wo ist ein Riss drin, wo ist das? Und das kannst du natürlich dann bei so einer, bei so einem Projekt dann möglicherweise nicht machen.
Aber der Mast war alt oder wie ist das? Sind doch Standardmasten, ne?
Ja, sind Standardmasten. Ja, ist wohl, ich meine, das Rigging, das wird schon neu irgendwie gewesen sein. Deshalb ist das jetzt überhaupt, das ist jetzt nur so eine allgemeine Einschätzung, dass man, wo auch immer es jetzt dran gelegen hat. Sie hat es ja nur beschrieben, sie ist wirklich voll abgehoben. Sie hat ja auch kurz vorher noch, hatte sie erklärt, oh, sie hätte ihren persönlichen Rekord gebrochen, 39 Knoten mit so einem Imoka, als sie in so eine Welle runtergeballert ist. Und diesmal wäre das, sie sagte nur, es wäre abgehoben, also auf so einer Welle, dann wieder so beschleunigt und dann über so eine, und dann wäre es runtergeknallt und beim Aufschlag im Grunde war dann so eine Schocklast, wo dann das Rick dann eben runtergekommen ist. Also wo das jetzt dran lag, das wird sie auch nicht wissen. Also sie muss es ja dann abschneiden, keine Ahnung. Aber ich habe nur die These quasi vertreten. Also man kann jetzt nicht sagen, kein Wunder, sondern es ist einfach nur der Vergleich möglicherweise. Ja, genau, der Vergleich zu gut ausgestatteten Teams. Schnittstelle gibt es dann eben Unterschiede. Das ist, ja, kann sein, aber es kann natürlich auch sein, irgendwas anderes ist.
Weil wenn es danach ginge, dann wäre von Conrad Coleman bei dessen Budget der Mast schon im Chenal von Le Sable de Logne umgekippt wahrscheinlich.
Ja, wobei man sagen muss, er ist natürlich dann auch anders mit einem anderen Speed unterwegs, ne? Also diese Foiler, ist einfach eine ganz andere Liga auch, die fahren auch andere Geschwindigkeiten.
Sind da die gleichen Rigs drauf, wisst ihr das? Auf den Foilern, das sind die gleichen
Rigs. Sind die gleichen Rigs drauf.
Und Kiel sind One Design. Das haben sie ja Gott sei Dank irgendwann mal gemacht, ich erinnere mich, früher gab ja viele Kiel-Schäden, wo dann die Hydraulik nicht funktioniert. Oder dann sind doch welche auch abgebrochen, dann hast du doch einen Titan-Kiel und die andere hat das. Und inzwischen ist das auch alles vereinheitlicht, Mast und Kiel. Und da hört man eigentlich weniger von. Und ist denn von den Regeln genau festgelegt. Allerdings muss man auch sagen, und das ist jetzt auch nicht der erste Mastbruch in der Imoca-Klasse. Und wir haben schon uns länger mit Louis Burton beschäftigt. Der hat ja in seiner Vorbereitung gleich zwei Mastbrüche gehabt auf seinem Schiff. Und da sagte man schon, oh, wie kann das denn eigentlich alles passieren? Und natürlich sind diese Masten und dieses Design, One-Design, das ist schon jetzt viele Jahre alt und die Boote sind aber inzwischen schneller geworden. Also alle, die mit Vollgas da durch die Gegend feulen und die gucken ins Rigg, weil es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert und die Schocklasten sind höher geworden und es steht da auch, ich glaube, für diese Woche, gab es schon Diskussionen, ob man das nicht mal vielleicht verändert, weil die Boote eben andere Lasten inzwischen auch erleben und muss man sehen, aber
Da habe ich gleich noch einen Punkt bei Clarisse, weil das kommt ja auch noch das Thema, was man vielleicht noch verbessern müsste, weil das sehr oft auftritt. Piper tut mir besonders leid, ich habe dieses Video, das war herzerreißend, ich konnte es echt nicht gucken, muss man sagen, die tat mir so leid. Stimmt. Weil man natürlich auch so bedenkt, naja, sie hat jetzt schon Schwierigkeiten gehabt, so diese Kampagne zu finanzieren. Ich weiß nicht, wie alt ist sie? 50, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube 51.
Ja, ich weiß nicht. Also ich hoffe, dass sie bei der nächsten Runde auch wieder dabei ist. Aber natürlich würde ich dann da sitzen an ihrer Stelle und würde denken, wahrscheinlich war es das letzte Mal, dass ich diese Regatta mitsegel. Und dieser große Traum, ich meine, die muss natürlich, wenn du denkst, wie wenig Kohle die hatte, die muss so gekämpft haben dafür, dass das stattfindet. Und dann bricht ihr da dieser scheiß Mast. Das ist wirklich, ich glaube, es ist so hart.
Ja, sie ist auch verschuldet. Sie ist verschuldet, Leute auch, ne?
Ist sie, ne? Genau. Also irgendwie muss sie an den Start gekommen sein, ne?
Sie ist wirklich verschuldet und sie hat auch bis zuletzt, um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, sie hat wirklich darum gebeten, wenn es irgendwelche Serviceaufgaben gibt, die man für sie vor dem Start noch erledigen könnte, das alles bitte umsonst zu machen. Und das so ganz nur am Rande, aber wirklich, es bleibt jetzt am Rande. Ihr aktueller Coach ist ja Kevin Escoffier.
Stimmt.
Und das ist, ohne zynisch zu sein, er ist der preiswerteste Coach, den es im Moment gibt.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber jetzt segelt die mit einem Knoten den Eimer nach Tasmanien. Das willst du natürlich auch nicht, weil sie die ganzen dich verschulden, um nach Tasmanien zu segeln. Und dann muss das Boot ja auch noch wieder zurück. Das kostet ja auch noch alles Geld. Also, ich glaube, die Aussichten sind nicht toll.
Nee, aber das fand ich jetzt auch ganz positiv. Sie hat ja sich jetzt schon ein paar Mal gemeldet. Ich habe eben noch was hochgeladen, die aktuellen Videos, wo sie segelt ja jetzt, also News vom langsamsten Boot, na nicht der Welt, aber vom
ein Knoten,
Slow-Motion-Video, ne? Genau, sagt sie, so hat sie es irgendwie, glaube ich, auch genannt. Und also zum Thema, wie geht's weiter? Also hat sie schon gesagt, ja, sie ist jetzt schon am Diskutieren mit ihrem Team und die machen natürlich dann da auch Videokonferenz. Gott sei Dank gibt's ja jetzt da Starlink. Oder beziehungsweise sie ist gut connected und ja, wie es dann im Grunde weitergeht. Ne? Das dann, sie hat ja da ein Boot und das ist vielleicht das Gute und sie hat wirklich gute Argumente, weil beim letzten Mal war es wirklich nur so ein Abenteuer, schaffe ich das rumzukommen und trotz, die hat doch einfach gepunktet, weil hat sie nicht irgendwie Ruderblatt gewechselt und unterwegs oder nee, das verwechsel ich glaube ich jetzt mit dem Schweizer, aber sie hat auch so richtige Dramen auf dem Boot, die sie da irgendwie erledigt hat und das war jetzt diese Abenteurerschiene und jetzt ist sie wirklich in die nächste Liga aufgestiegen. Und hat für meinen Geschmack ein sensationelles Rennen gesehen.
Ja, die war super, ja, finde ich auch.
Ja. Genau. Am Anfang lag sie ja relativ weit hinten, aber dann hat es, wenn ihr euch noch erinnert, da diesen Kurs da, westliche Passage der Doldrums, wo sie dann ja erst Boris überholt hatte und der ist, war dann so in ihrem Kielwasser und ist auch, hat sich so an ihr so ein bisschen, ja, nicht orientiert, aber der war auf der gleichen Höhe und ist auch da sehr, sehr gut durchgekommen und ist nachher dann an ihr vorbeigefahren, war einfach schneller, war auch auf dem Atlantik, aber dann ist sie da in einem, also ich finde auch sehr bemerkenswert, wie sie an Damien Seguin vorbeigefahren ist, der eigentlich höher einzuschätzen war, weil in den Vorregatten war der mit seinem Schiff schneller, der das auch deutlich aufgemotzt. Also er hat ja das alte Schiff von Besta Venn, wenn ich mich nicht irre, und Medaglia, Besta Venn hat ja gewonnen, die letzte vergangene Vendée Globe mit den kurzen Flügeln, und genauso ein Kurzflügel war ja auch die Kiste von Louis Burton, das hat eben Pepper übernommen und hat da auch lange Flügel dran gebaut, also eigentlich auf Augenhöhe, und sie ist ja, als es da wirklich schwierig war bei dem Sturm, da ist sie dem so weggefahren, ohne dass jetzt eigentlich man hörte von größeren Schäden, und ist ja zum Schluss auch an Athanasio vorbeigefahren, der das Schiff von Boris Herrmann segelte, die alte Malizia, und auf Dutroux aufgefahren. All das hätte man vorher alles nicht so denken können, obwohl sie gesagt hat, Ziel ist Top Ten. Klar, wenn es noch ein paar Ausfälle gibt, ist sie genau in diesem Range gewesen und hat damit im Grunde auch seglerische, sportliche Fähigkeiten gezeigt. Hatte man ihr so nicht zugetraut, weil sie kommt ja auch aus einer ganz anderen Ecke. Die hat ja nichts damit mit der Franzosenszene oder Figaro oder irgendwas zu tun, ist auch so eine Quereinsteigerin, die sich krass fortgebildet hat und, naja, einfach mega sympathisch ist, wie sie da das so kommuniziert. Ne? Also ist auch, ja, wirklich traurig.
Ja, aber da sieht man schon, wie sehr die einen packt und mitnimmt, wie es für Sympathien hat von uns allen, weil wie lange wir allein über diesen ihre Aufgabe reden. Das ist wirklich traurig. Ich finde es echt tragisch. Tut mir wahnsinnig leid. Aber es gibt ja noch weitere Schäden, Miku.
Ja, und auch gerade von einer jungen Frau, die ja auch unser aller Sympathie genießt. Und zwar Violette Dorsch, die 23-jährige Teilnehmerin und die jüngste Teilnehmerin bei der Vendée Globe, bei der aktuellen Vendée Globe. Und wie wir alle wissen, ist sie ja die große Spezialistin des Social Media. Sie kann segeln und, was wir jetzt wissen, sie kann auch reparieren. Und zwar hat sie stundenlang an der Grindr-Säule repariert. Und zwar ist da wohl die Kette abgesprungen immer wieder bei der Arbeit. Und das hat sie dann in Angriff genommen. 3,5 Stunden lang, 4 Stunden repariert. Musste dann feststellen, dass die ganze Reparatur genau nichts genutzt hat. Und hat dann nochmal wieder von vorne anfangen müssen. Immer unter Aufsicht ihres Shore-Teams, die wohl die ganze Zeit mit ihr sozusagen connected waren. Und ja, die ganze Sache wunderbar im Glitch-Modus. Wer also mal ein richtig cooles Reparaturvideo sehen möchte, der schaut bei ihr, beziehungsweise bei der Vendée Globe-Seite, beziehungsweise bei Segelreporter drauf. Und es ist unglaublich, wie sie das repariert hat. Es ist wirklich absolut irre, finde ich das. Und
wenn man im Zeitraffer-Modus,
was für ein Speedy unterwegs ist. Absolut irre, oder?
Naja, genau. Ja, das ist eben nicht 6-Stunden-Video, Gott sei Dank, ist, ne, aber fand ich auch, also wie das alles wackelt und wie das im Zeitraffer da
ja,
drauf gedrückt hat, perfekt, ja, fand ich auch
Ich meine, Wahnsinn. Wahrscheinlich sind da ja auch nur wirklich jede Menge, wie soll ich sagen, jede Menge Arbeitsgänge sind ja, ja, ähneln sich dann ja wohl sehr, ne? Also ich meine, sie wird nicht jedes Kettenglied gezeigt haben, das sie da wieder draufgelegt hat. Aber ich muss sagen, also das hat mir ausgesprochen gut gefallen und ich fand das ja auch so, die macht das ja irgendwo immer trotzdem noch so richtig jungfrisch, so irgendwo. Kein Drama, kein gar nichts. So, ich muss jetzt mal meinen Grinder reparieren und dann wird da das Video eingestellt und dann geht's los. Und ich finde das wunderbar. Also muss ich ehrlich sagen, nach Hip Hair, wo es wirklich sehr, sehr traurig war, habe ich mich bei Violette d'Orange wirklich sehr, sehr gefreut, dass sie das so gut auf die Reihe gebracht hat.
Ja, und bei Geschwindigkeiten und Seegang, wo ich sage, ich kann jetzt nur von mir sprechen, wo ich wahrscheinlich weinend an der Winz sitzen würde, mich festhalten würde. Ich würde mir nicht vorstellen, mit meinem Eimer 39 Knoten zu fahren oder 35. Es ist schon, ja, und es schlägt ja auch. Es ist ja nicht Flachwasser. Also, finde ich auch schon.
Aber wie cool. Wie nervig auch, ich stelle mir das so, das ist ja eher so bei meinen handwerklichen Fähigkeiten, wenn man dann irgendwas bastelt und dann ist sie da ewig dran und dann machst du halt zusammen, ah, das klappt, nee, klappt nicht. Also da kann ich mich schon reinversetzen, da hätte man jetzt auch mal, weiß ich, einen Wutausbruch hören können, also den habe ich jetzt nicht bei ihr gesehen, ich weiß nicht, ob es den nicht gab oder ob sie den nicht gefilmt hat, aber wie nervig, dann denkst du, hast alles fertig und ah, scheiße, jetzt muss ich nochmal.
Ja, und dann, wie gesagt, bei was für Bedingungen, ich habe gestern Abend dran gedacht, weil ich habe gestern Abend, mein Sohn hat so eine Sonnenblume, so eine ganz kleine, mit so eine Solarsonnenblume, da ist ein Solarpanel hinten dran an dem Topf und die wackelt immer mit dem Kopf so hin und her. Und der war abgebrochen. Das ist so, weiß ich nicht, ein Millimeter Plastik. Das habe ich geklebt und das war mit so einem Präzisionskleber. Das war echt Arbeit und dann habe ich immer zu allen gesagt, ey, geht mal gerade nicht durch die Wohnung und nicht an den Tisch kommen, es wackelt so sehr. Und da dachte ich so, das musst du jetzt mal einem erzählen, der da unten gerade irgendwie ein Kettenglied austauscht. Oh, es wackelt so sehr.
Wahnsinn, ja.
Ja, es ist schon krass. Cool. Wie cool, weiter geht's. Wir haben einen Ausfall noch zu vermelden, ne?
Ja, unbedingt. Der zweite ungarische Vendée Globe-Teilnehmer Vörösh musste leider sein Rennen aufgeben, weil, naja, wie soll ich sagen, es ist ein irreparabler Schaden in J2, in der D2-Wand, D2. Nicht in J2, in der D2-Wand. Mhm. Und zwar, das ist im oberen Bereich von diesem Mast, das sind ja so Profilmasten und wie wir, haben wir das eben schon angesprochen, genau, das sind ja alles One-Design-Masten. Und der steht auf einer Kugel und der kann bis zu 35, ich meine sogar bis 38 Grad, kann der auf beiden Seiten mit Richtung angestellt werden. Und und in diesem Gesamtsystem ist oben an der Wand im oberen Bereich wirklich anscheinend gerissen, gebrochen ist nichts, weil sonst wäre ihm die Palme entgegengekommen. Aber irgendwie hat er da einen irreparablen Schaden gesehen, wie er gesagt hat. Und er ist jetzt unterwegs in Richtung Australien, ne? Oder?
Der ist schon in Kapstadt angekommen.
Also er ist sogar schon in Kapstadt angekommen.
Ach ja. Kam schon Bilder irgendwie.
Kapstadt. Ja, genau.
Genau, und ist okay, tatsächlich schon angekommen, wird er auch jetzt geführt, ja. Ja.
Man muss ja dazu sagen, der war ja schon auf Madeira Las Palmas. Und hat seinen Eimer repariert, weil er hatte einen riesen Riss im Segel. Und da,
ja, richtig.
Da hatten wir schon drüber gesprochen, wo er dann im Hafenbecken geankert hat und die ganzen Optis fuhren um ihn rum. Ja, und da hatte man schon gedacht, so, mein Gott, der hatte ja einen riesen Rückstand. Also der, wie gesagt, er war jetzt noch vor Kapstadt.
Ist halt auch einer von diesen Low-Budget-Abenteurern. Ne? Und ehrlich gesagt, man kann nicht tief genug den Hut vor solchen Leuten ziehen. Das ist absolut irre. Das ist auch so einer, der ist bis an den Rest seiner Tage verschuldet und hat trotzdem, wie du jetzt gerade völlig richtig gesagt hast, einen Eimer unterm Hintern. Und und dann passiert ihm das auch noch. Und man kann ja eigentlich nur wirklich froh sein, dass ihm das in der Gegend passiert ist, jetzt, wo er noch in Sicherheit nach Hause gekommen, beziehungsweise an Land gekommen ist. Ne? Wenn das, sagen wir mal, 2 Wochen später passiert wäre, dann wäre er mitten im Southern Ocean irgendwo gewesen, dann wäre das alles ein bisschen dramatischer und schwieriger für ihn geworden.
Ich fand nochmal einen Teil der Geschichte interessant, dass der ja eigentlich, der ist quasi low budget, genau, hast du völlig recht. Aber der ist ja komplett vom Fach, also in dem Bereich, der ist ja professioneller Rigger. Also der ist genau das, was er sich da angeguckt hat, das ist sein Beruf. Und ich wusste auch nicht, das habe ich dann auch nochmal gelesen. Wir schieben ja meistens dann immer nochmal Porträts hinterher. Also ich glaube, Michael schreibt ja gerne unsere Porträts und auch gut. Und den Ungarn hatte ich auch nochmal auf dem Schirm. Leider ist er jetzt irgendwie schon raus, aber ich habe auch nochmal reingeguckt. Aber der hat ja beim Team Schuschelosa Südafrika, beim America's Cup Team 2007, war der als Rigger beschäftigt, also in dem Team. Genau. Und das ist sein Beruf. Das heißt, der weiß schon, was da genau passiert ist, oder hat es jetzt so nicht kommuniziert. Also wir haben auch keine Fotos gesehen, dass jetzt irgendwie der Mast irgendwie auf 7:30 liegt. Scheinbar, ob man das dann sieht im Kabel, ob da was gebrochen ist, keine Ahnung. Aber ich fand schon sehr interessant auch, dass doch eine sehr genaue Beschreibung danach kam. Was hört man von den anderen Teams ja eher nicht, wenn dann irgendwas passiert ist. Wie es denn passiert sein könnte. Und er sprach ja dann eben von Folgeschäden, also wo Stefan gerade davon sprach, diese Geschichte mit dem Segel, und das hat ja auch alles damit zu tun, dass er irgendwie vorher schon aufs Wasser geknallt
ist. Der war durchgekennt, also
auf
die Seite geklatscht.
Genau, mit dem Mast drauf, dass du dann auch so Schockbelastung hast, dann ist danach nochmal, hat irgendwie so ein paar Sachen erzählt, wo das Schiff nochmal abgehoben ist und so Schocklastmomente drauf waren. Er konnte sich das also so ein bisschen, oder es wurde nicht er selbst zitiert, sondern sein Team, aber ich denke mal, da hat er die ganze Zeit auch Input gegeben, wenn er da vom Fach ist, woran das denn gelegen haben könnte, damit da jetzt auch nicht der Eindruck entsteht, das ist jetzt wirklich mit heißer Nadel gestrickt. Und er sagte auch, das komplette Rig, also das stehende Gut, Wanten, sind ausgetauscht worden vorher. Also was sie wahrscheinlich, ich denke mal, dass sie auch alle da gemacht haben vor so einer Vendée Globe. Also es ist schon neu gewesen. Insofern, ja, ist das nicht einfach
also
nur
ein Fehler gewesen. Also wenn er sagt, Carsten, da bin ich mir absolut von überzeugt, wenn er sagt, das Ding ist irreparabel, dann ist das
ja so. Ja. Das sowieso.
Und es gibt auch kaum Leute, jemand anderen wie diese Abenteuersegler, die so geil drauf sind, um die Welt da zu segeln. Da ist keiner dabei, der sagt, oh, jetzt habe ich mal keine Lust mehr und jetzt will ich mal meine neue Freundin oder meine alte Freundin in den Arm nehmen und ich segel jetzt mal schnell nach Kapstadt, sondern das ist ein Drama für solche Leute und es ist absolut furchtbar. Und wie schon gesagt, also hier in dem Fall weiß ich, dass er wirklich hochverschuldet ist und die Zukunftsaussicht.
Ja, übrigens, um diese Welt der Abenteuersegler so mitzukriegen, ich empfehle wirklich jedem bei YouTube Conrad Coleman zu folgen, der weniger Abonnenten hat als wir, was ich eine schreiende Ungerechtigkeit finde, für den, was er leistet. Weil der ist so, also du merkst dem richtig an, der ist einfach so wahnsinnig froh, dabei zu sein. Also der allein bei dem Start, dieses Video nach dem Start, wie der geschrien hat, Vendée Globe und so, der ist einfach, die sind aus anderen Gründen dabei. Der will einfach nochmal diesen Traum machen und gibt auch wieder ein schönes Video. Er musste in Mast, hat das irgendwie mit einer GoPro gefilmt, wie er da hochgegangen ist, möchte ich auch nicht mittauschen. Aber ich finde, der dessen Output zeigt so, wie positiv der die ganzen Strapazen nimmt, nicht weil er gewinnt oder weil er da vorne im Feld mit ist, sondern der will das einfach mitsegeln. Der ist einfach total heiß drauf, diese Regatta zu segeln. Das finde ich total krass.
Wobei ich glaube, dazu muss man auch bedenken, bei der vergangenen Vendée Globe war der ja nun Kommentator und insofern hast du völlig recht. Also da saß er an Land und hat wahrscheinlich er wollte ja auch dabei sein schon bei der vergangenen Vendée Globe. Und jetzt hat er irgendwie ja auch
nicht. Ja, er war davor dabei. Also bei der.
Genau, davor war er und beim letzten wollte er dann auch nochmal und das hat aber nicht geklappt und jetzt hat es wieder geklappt. Aber er wollte eigentlich auch auf einem höheren Niveau, vielleicht so Pipair-mäßig mit einem schönen Foiler. Das hat er auch nicht so richtig hingehabt, aber ich glaube, deren Job ist es, oder sein Job und sein Kapital ist es auch, genau wie bei Pipair, dass er einfach toll kommunizieren kann. Dann eben natürlich auch auf Englisch, ist für uns auch immer nochmal gut, den kannst du gut verstehen und er ist auch ein Entertainer. Aber das ist quasi seine Währung, die er ja auch einen potenziellen Sponsor quasi liefert. Das heißt, er macht sich im Grunde auch schon mit seinem Output, zeigt er, was andere eben teilweise nicht können, dass er zwar um die Welt segelt und auch auf hohem Niveau, obwohl er ein langsames Boot ist, finde ich, macht er sich sportlich richtig gut da, auch trotz seiner ganzen Probleme ist er noch irgendwie dran an den Nichtfeulern. Aber es ist im Grunde auch schon so eine Art, so sehe ich das jedenfalls, Bewerbungsvideo, los für seine Karriere, für die nächste Vonnegut Globe möglicherweise, für ein Boot, wo er vielleicht auch mal zeigen kann, dass er weiter vorne wegfahren, mitsegeln kann.
Und ja, aber er erreicht nicht viele. Also ja, ich sag so, nur, ne? YouTube, sein Kanal, YouTube, der hat 5200 Abonnenten, ja, und das hat... Ja, ja. Das hat jedes Katzenvideo hat das. Und wirklich, also jedes Schweizer Katzenvideo hat das. Ich verstehe es nicht auch. Letztes Mal, den hatten so viele nicht auf dem Schirm. Der hat ja beim letzten Mal, war der auch schon so gut. Da habe ich den immer, ich habe mir irgendwie die Videos. Und dann kam er noch dazu, das war ja spektakulär, wie der mitten auf dem Atlantik einen Mastbruch hatte und sich übrigens Notrig gebaut hat mit Groß- und Vorsegel.
Ja.
Und dann nach, weiß nicht, gefühlt 4 Jahren dann auch mal ankam, mit in einem Riesen dieser, wir haben ja von Miku gelernt, dass es nicht Kanal heißt, sondern Chenal.
Chenal.
Ich möchte immer Chanel sagen, aber es ist Chenal. der war voller Menschen. Also der hat ja immer die Sympathien, aber irgendwie kriegt er diesen Dreh nicht hin, dass er da zum Megastar war. Und ich meine, ich kann nur jedem sagen, guckt ihr euch an, jetzt hat er irgendwie noch ein blaues Auge.
Ja, das wollte ich dich fragen. Du hast ihn doch eher, du hast ihn doch mehr verfolgt. Das habe ich heute auch im Video auch nur gesehen. Ich habe mir noch stehen, warum hat er ein blaues Auge? Weißt du auch nicht?
Nein, der hatte irgendwie auch Reparatur. Der hat halt auch so, ich glaube, das kann man so vergleichen wie, jetzt muss ich vorsichtig sein, weiß ich nicht, du hast eine 40 Jahre LM und segelst damit irgendwie jetzt 3 Monate auf der Ostsee im Kattegat. Da ist auch ständig was kaputt. Und bei dem ist auch irgendwie ständig ist irgendwie Kleinscheiß kaputt, denn allein so ein, da hätte ich gar nicht mehr gedacht. Ich meine, so eine Lazy Jackline hat sich irgendwie mit dem Backstark verheddert, da musste er da hoch. Der hat auch ständig irgendwie da, also, und dann würde ich sagen, oh, das ist so nervig, ja, also so Kleinscheiß, kommen wir jetzt vielleicht gleich noch zu mit Clarice.
Mhm.
Der hat das halt auch, der nimmt es halt total positiv, weil er ist halt dabei und sagt, oh, guck mal, wie geil das ist, genau, bei der Vendée. Das finde ich so, also, wenn man den zu viel guckt, kommt man auch auf die Idee, damit zu fahren.
Stimmt.
Aber wir haben ja einen schönen Überleitung zu Clarice. Das hat mir auch wehgetan. Die tat mir echt leid.
Ja.
Naja, die tat ja leid, weil endlich hat es die Emotionen gegeben. Die habt ihr ja schon ein paar Mal jetzt speziell bei Boris eingefordert und so. Aber jetzt hat sie aber auch richtig gezeigt, was sie drauf hat. Ne? Jetzt hat sie aber wirklich gezeigt, was sie drauf hat emotional. Also sie war stinkig. Die war scheißsauer, war richtig, also wirklich schräg drauf. Und sie hat irgendwie am Fallenschloss, und Achtung, Stefan, jetzt kommt ein Einsatz, am Huk.
Uk.
Uk,
genau. Das wollte ich sagen. Vielleicht, wenn die alle wieder zu Hause sind, bei der für den nächsten Vendée, vielleicht sollte die mal die Imoca-Klasse mal über den Uk nachdenken, der immer kaputt geht.
Also es ist wirklich erstaunlich. Und das, ich nehme an, das hast du gar nicht ironisch gemeint jetzt, Stefan, weil.
Nein.
Also mein Gott. Was haben wir jetzt schon allein in dieser Vonnegut Globe und auch bei der letzten Vonnegut Globe? Wie oft haben wir über diesen dusseligen Hug, dieses Fallenschloss geredet? Da muss doch irgendwie mal was passieren, oder nicht? Aber das haben wir, glaube ich, schon bei der letzten Vonnegut Globe gefordert, dass da mal wirklich was passieren muss.
Wahrscheinlich, wenn du ein Fallenschloss bei Temu bestellst, dann kommt das bei raus. Oder bei Alibaba.
Also das.
Es scheint aber irgendwie, es scheint keine, jetzt kriege ich eine Klage vom Temu. Hallo Temu. das war ein Scherz natürlich, aber ich glaube, es ist, also aus meiner laienhaften Sicht, ist das keine gute Konstruktion, dieser Uck.
Ja, wobei, das ist ja auch unterschiedlich, ne? Also wenn wir teilweise vom Vorsegel-Uck sprechen oder so, das ist ein anderer Beschlag als jetzt vom Großsegel-Uck. Und das ist ja eher, wir haben es ja schon gesehen. Wir ucken uns hier durch die Gegend, ne? Aber wir haben es doch, wer hatte das? Ich habe es bei einem, der hat es in der Hand gehabt, der, ich komme jetzt durcheinander, ich glaube, Antoine Cornic, glaube ich, genau, der hatte das Ding die Mastschiene, ne? Hat das in der Hand gehabt. Das ist ja quasi so ein Rutscher auf der Mastschiene, und das ist dann eben der oberste Rutscher, da ist das Großsegeltop dann dran, und das geht dann mit so einem Haken quasi, muss ich verhaken an der an der Mastschiene, damit das auch, dass man es im Grunde reffen kann, ne? Und bei ihr war es wohl, dass es da einfach nicht sich eingehakt hat, ist nicht das Segel jetzt irgendwie komplett, ich weiß nicht, hat er in Lee irgendwie auch rumgefummelt, und also dieser Haken, ob der dann abgebrochen ist oder nicht, es war ja scheinbar nicht jetzt die riesige Reparatur. Jedenfalls hat das, ja, ist das anders, als ich mich erinnere, als bei der vergangenen Vendée Globe, wo dann oben quasi bei, meistens bei den Vorsegeln ja dann auch oben, das Fallenschloss eben nicht funktioniert hat. Also, ja, kann man.
Es sei ein so. Stück weggeknallt, hat's geheißen.
Ja, genau.
Ein Stück was weggeknallt und, ja. Da haben wir doch eine schöne Übersetzung gehabt noch, ne, Carsten, oder?
Ja, genau.
Egal.
Bitte hieß das noch?
Bitte nicht, nein.
Stimmt. Ja, okay. Das war.
Darf ich aufklären? Hörer, wir haben natürlich ein SR-Spezial-Rondi-WhatsApp-Chat. Und wir übersetzen jetzt diese Übersetzung nicht, oder wir nennen sie jetzt nicht, aber man muss dazu sagen, die Übersetzung, das hatte ich am Sonntag auch schon gesagt mit dem Damien Seguin, sind manchmal sehr schlecht. Und dann guckt man erst drauf und denkt, weil nach meiner Übersetzung ist Damien Seguin unter Deck bei der Reparatur seines Schadens, der Pütting, gegen einen Kerzenständer geprallt. Und bei Clarisse.
Das kann man doch vorlesen.
Es gab Darmprobleme.
Ich lese es vor. Es Zitat.
Die
Sehbedingungen sind echt mies. Das ist auch scheiße. Also sagt Clarisse. Ich bin so angewidert. Ich habe 3 Stunden gebraucht, um ein Mini-Endstück zu furzen. Und das bei 9 Metern Welle. Das war jetzt so die Übersetzung, mit der ich versucht habe zu arbeiten. Da habe ich das Michael geschickt und sagte, das kann doch nicht sein, oder? Sollte aber eigentlich ein Spaß sein, aber Michael ist
ja sollte ein Spaß sein. Ja, und dann habe ich das wieder total ernst genommen und habe gesagt, bloß nicht veröffentlichen.
Na, das war auch nicht die Absicht.
Was wir jetzt hiermit ja getan haben.
Ja, haben wir gar nicht.
So, jetzt sind nur noch die Proktologen dran.
Also
morgen kriegen wir E-Mails mit Tipps vom Proktologen.
Okay. Also das
Ich fand übrigens Clarisse' Reaktion, da wurde so ein bisschen teilweise über gelächelt, ja, wieso flennt die denn? Die hat ja ganz viele Reparaturen auf einmal, die hat ja erzählt, das war kaputt und dann, die hat ja versucht, irgendwie noch vor diesem Tief wegzukommen.
Ja.
Und dadurch ist sie da reingeraten. Ich muss aber auch sagen, auch wenn das nicht so passiert wäre, wenn du da irgendwie, ich meine, man muss sich immer überlegen, was für Bedingungen die da haben. Es ist arschkalt, es ist ballert seit Tagen. Die schlafen wenig. Das ist schon eine Belastung, dass man da, das kennt jeder von uns, ich habe es manchmal auch, wenn man so richtig Stress hat, also das kennt wahrscheinlich jeder, du bist so komplett am Limit und dann gehst du irgendwie nach Hause und dir fällt der Schlüssel runter, regst dich so drüber auf, warum muss mir jetzt dieser scheiß Schlüssel noch runter? Und ich glaube, das ist so ganz, ganz, also wahrscheinlich weit weg von dem eine Vermutung oder ein Verständnis, dass ich habe dafür, dass man dann auch mal nicht mal die Nerven verliert, sondern sagt, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr.
Ja, aber du hast das schon richtig den Punkt aufgegriffen, weil es ist tatsächlich nicht nur in Anführungsstrichen jetzt dieser Schaden oder die Serie von Schäden, die Michael ja auch beschrieben hat, es waren ja mehrere Kleinkram irgendwie, aber die Tatsache an sich, ob das jetzt wirklich zusammenhängt oder nicht, aber wenn man sich den Tracker nach diesem Video auch erzählt, nochmal anguckt oder was sie da im Grunde auch als sie es erzählt hat, da ist dieser riesige Ärger, der hat natürlich damit zu tun, dass sie liegt sie 1700 Meilen hinter dem ersten zurück und die hat da glaube ich 500 Meilen oder noch viel mehr verloren, weil sie nämlich genau diese Front eben nicht mehr erwischt hat. Die treibt da jetzt oder beziehungsweise gestern oder heute Morgen waren 0,7 Knoten, die ist komplett in der Flaute in Lee oder sage ich jetzt mal, nee, gar nicht in Lee, südlich von Neuseeland. Das kann man gar nicht Lee oder Luf sagen, weil nämlich einfach gar kein Wind da ist. Und das ist ein total krasser Einschnitt in ihrer sportliches Rennen. Sie lag ja, wir erinnern uns ja, nah dabei. Wir haben immer von den 3 Begleiterinnen von Boris gesprochen. Dann neben ihr, im Nachhinein vielleicht das Gute oder Schöne, dass eben Samantha Davis genau neben ihr liegt. Die hatte ja auch Probleme mit ihrer elektrischen Versorgung zwischendurch, aber ich glaube immer nicht, und sie hat zum Schluss jetzt weniger gesagt, als sie, auch Samantha Davis hat diese Front eben nicht erwischt und das ist, wir haben ja öfter darüber gesprochen, wo sind denn eigentlich die Unterschiede bei so einer Vendée Globe, wer ist gut, wer ist schlecht, an solchen Momenten merkst du dann teilweise, oder klar, es ist Pech oder Glück, aber sie haben eben auch dann, es fehlten so die 10, 20, 30 Meilen, mit der eben eine Justine Metro noch durchgekommen ist. Sie liegt jetzt viele, viele Meilen vor den beiden, also Sam Davis und Clarice und auch Boris natürlich, die reiten noch diese Front ab und die liegen da jetzt einfach komplett in der Flaute und ob das jetzt an dem Problem lag oder nicht, also gerade bei Sam Davis bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gedacht, die hat ja wirklich von den beiden, also das, wie gesagt, Metro und Clarice fahren ja beide mit Booten der vergangenen Generation, wenn auch ziemlich aufgemotzt. Das sind ja die alten Boote von Dalin und Bayou. Aber Sam Davis hat ein Boot der neuen Generation, war auch schon richtig schnell unterwegs auf Augenhöhe, aber die hat in einem Moment da oben an der Eisgrenze, da hat sie den Speed von Boris nicht gehalten. Hatte auch eben ihre Blackouts, ob sie da kurzzeitig, also Blackouts jetzt wirklich technischer Art, ob da kurzzeitig deshalb der Anschluss verloren, wird sie vielleicht nachher nein erst erzählen können. Aber es war eben, manchmal ist es ja völlig egal, dann bremsen sie vorne ein und du fährst wieder hinten von hinten drauf. Jetzt war tatsächlich eins und einschneidendes Erlebnis durch diese fehlenden paar Meilen, sag ich mal, die haben sich so dramatisch entwickelt, dass sie da ja eigentlich kaum noch nach vorne irgendwie ranzukommen ist.
Kaum ist der Leiter der Schadensabteilung weg, dann brauchen wir schon 40 Minuten um die Schäden. Wir haben nicht mal alle. Kann man sagen, Kornik hat seinen Schaden behoben. So wie
den hat er behoben, ja. Also schon krass. Fällt nicht mehr in meine Abteilung. Ist repariert und fährt weiter.
Der hat richtig geankert, glaube ich, ne? Da an dieser komischen
Insel. Der hat richtig geankert, was war das? Ja.
Amsterdam geankert. Island oder so, das hat man gar nicht von gesehen, aber dann erzählt. Irgendwie. Mhm.
Und bleibt einfach.
Das ist auch eine coole Geschichte gewesen, ne? Er hat das alles gut gemacht. Weil ich sag mal so, ne? Habt ihr jemals schon mal, natürlich habt ihr das, einen Imoca einparken sehen? Das funktioniert ja nur mit zwei bis drei Booten, ne? Also nee. Begleitboot beziehungsweise Zodiacs, ne? Und dann so ein Ding da mal zu ankern irgendwo in Lee von einer Insel, wo es ordentlich Riffe gibt und ordentlich Steine. Also das allein schon, das ist echt schon ein Act, ne? Muss man wirklich sagen. Also ist gar nicht so einfach. Also
ja, und dann diese Mastschiene noch reparieren. Also das auch noch reparieren. Ja. Das gehört ja auch nochmal dazu. Dann
hoch irgendwie, genau.
Da sagt dir jede Werft, sagt dir, oh, das ist aber, da brauchst du aber einen Monat, musst du warten. Das ist schon krass. Dann haben wir noch, ich glaube, Charlie Dalin hat noch was gehabt, ne?
Ja, Charlie Dalin hat tatsächlich auch einen größeren Schaden am Segel gehabt und ist wohl stundenlang. Also ich meine gehört zu haben, 36 Stunden, hätte er gesagt,
sagt er.
An seinem Segel, vorne in der Segelabteilung sozusagen von seinem Boot gesessen. Also 36 Stunden. Ich habe auch schon bei meinem Kumpel nachgefragt in Frankreich, der hat gesagt, naja, die Franzosen sagen schnell mal 36 heures, wenn sie einen langen Zeitraum meinen. Also 36 Stunden, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man 36 Stunden an der Segelreparatur sitzt. Aber Charlie Dunner ist ja wieder guter Dinge. Er hat das Ding wirklich gut repariert, sagt er. Und er betont, er hat es zweimal wiederholt in seinem Video, er ist zu 100% wieder einsatzfähig und schwenkt dann rüber und tatsächlich filmt er gerade, wie Joan Richomme mehr oder weniger an ihm vorbeisegelt. Man sieht ihn wirklich, man sieht ihn auf dem Video, wie Richomme an ihm vorbeisegelt. Leute, überlegt euch das mal. Mitten im Southern Ocean segelt der, wie viele Meilen sind das, glaube ich, auf dem Trecker? Sind es 2-3 Seemeilen entfernt an ihm vorbei? Ja. Treffen die sich wieder?
Es ist doch unglaublich. Ich finde es absolut irre. Waren es im Trecker irgendwie 0,4 und 0,7 Seemeilen. Also,
aber auch zu den ersten von, drei, genau.
Und die ersten drei, die innerhalb im Radius vom Kilometer waren. Völlig also, weißt du, wo du schon an die KVR denken musst. Also es ist schon, da habe ich nur gedacht, so Wahnsinn, die segeln seit 38 Tagen und sind immer noch irgendwie auf einer Höhe. Ist schon
absolut schon irre, ja.
Aber
ich habe aber noch eine Sache Sache im Zusammenhang mit Dalin noch zu vermelden. Kommt jetzt nicht aus der Schadensabteilung und hoffentlich wird es auch niemals in der Schadensabteilung erwähnt werden. Aber er hat ja letztendlich sich genau diesen Traum erfüllt, in ihr schon des Öfteren im Zusammenhang mit Boris Herrmann erwähnt habt. Er hat nämlich ein Lagerfeuer an Bord gemacht.
Stimmt.
Er hat tatsächlich eine extra Gaskartusche, weil er 6 Grad an Bord hat, nur hat er eine Gaskartusche angemacht und keinen Topf draufgestellt. Und ja, er wärmt sich jetzt an seinem Lagerfeuer. Ich meine, also geht's noch cooler? Mit dem Jetboil,
habe ich gelesen.
Geht's noch cooler?
Ja. Also ich finde schon auch gesehen echt wieder, ja.
Vor allen Dingen glaube ich, das habe ich, als ich das gelesen habe, das habe ich heute gelesen, dass ich glaube, vermute, dass Charlie Dalin auch Segelreporter liest, weil es kam nämlich heute Morgen die Frage, genau die Frage rein, ob die eigentlich bei den Bedingungen, ob die ihre Boote heizen können im Boot, weil es ja immer so kalt ist.
Ja.
Ja, jetzt sieht man es mit dem Gaskocher, ne? Mit dem
Jetboil. Ja, nicht nur, also das ist ja wirklich ein Punkt, das habe ich jetzt auch schon mehr verwertet, dass denn
Boris weiß, hat Fußbodenheizung wahrscheinlich, ne?
Genau. Aber bei Sam Davies habe ich es gesehen, so, oh, meine Stiefel sind nass, und dann hat sie irgendwie den so einen Schlauch genommen, wo, von ihrem Heater, also der Heizung von hinten, und hat sich dann so ein bisschen so abgeföhnt in die Stiefel rein. Also die können schon ihre Heizung anschmeißen, und das muss man wirklich mal auch nochmal vergleichen mit denen, wie die Kollegen früher unterwegs waren. Das ist ja schon mal noch ein Riesending, und das ist jetzt normales 4-6 Grad da aktuell gerade an Bord, aber die haben schon ihre Heizung und schmeißen die auch öfter an. Also das ist jetzt, glaube ich, das Ding, genau, das hat mich auch gewundert heute bei Dalin, wie er da mit dem offenen Feuer hantiert, dachte ich auch, oha, oha. Aber man muss auch sagen, der hat gerade nicht so krassen Wellengang, und das ist, der ist ja in dem Bereich so von 1,5 Metern irgendwie unterwegs, also sind die auch relativ schnell unterwegs, aber ja.
Aber super Überleitung auf das Renngeschehen nach jetzt 46 Minuten Aufnahme. Wollen wir das mal von nicht von hinten aufzäumen, sondern nicht vorne anfangen, sondern wir sagen mal was über Boris?
Na, warte, ich fand eigentlich die Überlang jetzt gar nicht so schlecht, weil mich interessiert, ich finde völlig sehr spannend, was Michael jetzt gerade von diesen Segeln erzählt, und zwar tatsächlich auch in strategischer Hinsicht. Weil ich glaube, so funktionieren die Jungs auch, die da vorne segeln. Und klar, 36 Stunden hat er gesagt. Aber wenn der gehört, na okay, das kriegt er ja wahrscheinlich auch inzwischen mit, wenn er überall auch im Internet surfen kann da unten. Aber so ist ja seit 2-3 Tagen ist die Diskussion in Social Media, was ist mit Dalin los? Und weil der die ganze Zeit ja nun verliert, genau. Und
hast du sogar gesagt, hier im Podcast?
Hab ich sogar gesagt, genau. Ja, das ist ja jetzt auch nicht schwer zu sehen. Also der hat ja nun wirklich geführt, und wir erinnern uns ja alle an diesen Mega-Coup, wo er dann unten rumgeballert ist, an diesem extremen Sturm vorbei, und seitdem verliert er. Und dann kam vor einem Tag, ja, und heute Morgen war ja dann unter anderem auch Sebastian Simon war plötzlich wieder Erster, von dem wir uns erinnern, der sein Foil abgebrochen hat. Und er hat schon vermutet, ja, oh, heute ist ja cool, heute Morgen, ich bin Erster. Ist ja cool, aufzuwachen und an erster Stelle, weil er hat dann ja er segelt auf dem anderen Bug, also mit Wind von Steuerbord, auf dem intakten Foil, ist da deutlich schneller gewesen als Dalin, und aber eben auch als Richomme. Und dann hat er aber schon gesagt, ja, er vermutet, die fahren so komische Kurse. Er sagt, die haben beide bestimmten Segelschaden. Und wenn die das so sehen oder auch untereinander ihre Kurse dann im Grunde vergleichen, der wird das nicht so dahin gesagt haben. Von Richomme hat man nichts gehört. Ja, und heute Morgen oder kurz nachdem eigentlich Simon das erzählt hat, kam dann wirklich dieser Call von Dalin, dass er sagte, ich habe bestätigt, ja, ich habe einen Segelschaden. Nicht, dass das eine Antwort war, aber er sagte, ja, nur der Segelschaden ist behoben. Deshalb kann ich mir das schon vorstellen, dass er eben ein Segel wirklich nicht nutzen konnte, und dann, ja, wie stellt man sich das vor, wenn er da unten sitzt, was auch immer, da, er hat es ja nicht spezifiziert, wir haben ja schon ein paar Mal gesehen, wie Segel repariert werden, dass er da so ein Patch drauf machen muss mit Sikaflex und damit das alles hält, und wenn er das Segel da nicht nutzen kann, dann fährt er eben, wahrscheinlich war es ein größeres Segel, und dann kann er eben eine gewisse Tiefe nicht halten, der kann gerade auf den Kurs nicht optimal segeln, und das erklärt natürlich auch dann, warum er zurückgefallen ist. Richomme, ja, hat dramatisch aufgeholt, aber er war ja zum Schluss jetzt auch wieder langsam, deshalb weiß ich nicht, von dem hört man jetzt noch nicht, ob der irgendwie auch einen Schaden hatte. Ich glaube, der hat sich einfach mal, der ist so mega froh da nach seinem, der ist ja außenrum um diesen Sturm gefahren, hat da hochgewendet und dachte, das wär's jetzt gewesen, und der also die Videos von ihm sehe ich mir so gerne an, weil der so, oh, ich freue mich. Erstmal spricht er richtig gutes Englisch und kann das alles sehr gut verstehen. Und dann ist er so aufgeräumt, weil er einfach so happy ist. Man merkt das, dass er da wieder vorne bei ist. Das Rennen ist komplett offen. Er ist jetzt auch der Favorit, muss man sagen, quasi jedenfalls für die nächsten Tage, weil er sagt, oh, ich bin so froh. Und genau diese Szene, von der wir eben gesprochen haben, von der Michael gerade erzählt hat, dass er an ihm vorbeifährt, also an Darlin. Also erstmal ist er nur rangefahren und segelt jetzt ganz nah neben ihm. Manchmal habe ich so das Gefühl, okay, naja, er ist jetzt erstmal froh, neben seinem Konkurrent zu sein, und jetzt nimmt er erstmal Fuß vom Gas wieder und jetzt mal durchatmen. Deshalb haben sie vielleicht auch Simon da nach vorne fahren lassen. Ich glaube, der spielt für die beiden keine Rolle, weil, wie gesagt, wenn gehalst wird, dann hat er 30% weniger Leistung mit seinem Schiff und kommt da nicht mehr irgendwie vorne ran. Und der hat heute Morgen schon erstaunlicherweise auch erzählt, ja, das wird alles ganz schwierig. Und dann hat er aber sich wirklich schon nicht bezogen darauf, dass er jetzt vielleicht nicht gewinnt, sondern hat sich darauf bezogen, ob nicht die Gruppe hinter ihm noch ihn einholt. Also er geht wohl schwer davon aus, das hat ja auch Boris schon mal gesagt, der glaubt nicht, dass der ohne dieses Foil unter die Top 10 kommt. Da guckt er tatsächlich wahrscheinlich hin. Aber naja, und jetzt sagt er aber, Darlin, ich bin wieder bei 100%. Und um das nur mal zu sagen, also das ist auch ein Zeichen dafür, dass die da vorne einfach nicht kommunizieren. Wir haben ja immer über Conrad Coleman gesprochen, auch über Boris. Bei Boris muss man ja auch sagen, das gehört einfach zu seinem Konzept, zu seiner Finanzierung, dass er nach außen hin Informationen rausgibt, und zwar jeden Tag. Das ist das Marketingkonzept. Kann man gar nicht sagen, oh, hör mal auf damit, dann würdest du vielleicht besser segeln. Das ist totaler Quatsch, weil er hat natürlich auch gewisse Commitments. Er muss da irgendwie abliefern. Ich weiß nicht, ob das vertraglich festgelegt ist, wie viel er jetzt auch Output geben muss, aber die Sponsoren werden natürlich dadurch gezeigt. Dadurch muss man ja auch sagen, das ist geschickt, dadurch hat er gute Sponsoren bekommen, durch seine Fähigkeit hat sich ein schnelles Boot bauen können, aber das gehört eben mit dazu. Und vorne die Jungs, die sind eben ja mit ihren französischen Sponsoren, vielleicht müssen die nicht so viel kommunizieren, aber da geht es eben rein nur um diesen Sieg. Und beim Sieg geht es im Grunde auch darum, psychologisches Kriegsspiel, so hat das Desjardins mal genannt. Der sagt, wer das Spiel nicht beherrscht, der kann niemals so eine Vendée Globe gewinnen. Und da geht es eben auch darum, wer hat welchen Schaden. Weil, mal so gesagt, wenn der jetzt Darlin gesagt hat, oh, mein Segel ist kaputt, dann denken, oh, der Junge ist verwundet, dann kann ich auf einem anderen Boot als Gegner eben Gaspedal durchtreten. Und vielleicht gerade, wenn der andere eben nicht kann, extra viel Gas geben, während er sonst vielleicht eher, sag ich mal, mit 80% segelt, um sein Schiff ein bisschen zu schonen. Also das steckt da alles mit hinter, finde ich mega spannend, diese Entwicklung. Und jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, die segeln da zu dritt gerade in ganz engen Dreikampf, wobei man auch sagen muss, Zweikampf. Simon wird da bald rausfallen, weil nämlich der Wind bald dreht und dann wird gehalst und dann wird der Wind von Norden kommen, statt jetzt von Süden. Dann ist Simon auf seinem kaputten Foil unterwegs und kommt da nicht mehr ran.
Ja? Ich habe gerade den neuen Tracker gesehen, ist gerade rausgekommen. Wir haben es jetzt 19:01 auf der Team Alicia-Seite. Also hat sich nicht viel getan. Die sind vorne innerhalb von 14 Seemeilen. Malizia ist jetzt 14 Seemeilen an Biotherm dran. Und ist eigentlich geblieben. Ich finde, so in der ganzen Rennsituation finde ich relativ bemerkenswert. Es war ja jetzt immer viel Kritik an Boris. Das hat er verloren, 1500 Seemeilen hinten. Wie soll das auffallen? So ganz unbemerkt auf Kätzchenpfoten mal eben auf 600 Seemeilen gut gemacht. Ne? Das muss man auch mal festhalten.
Ja, also, ja, ja.
So schnell geht das, ne? Ohne jetzt das war jetzt nicht die Riesen, jetzt gibt der Gas und fährt außenrum, bla, sondern die haben sich einfach von hinten, das hat er ja gut gemacht, muss man sagen.
Ja, man muss sagen, zu Bedingungen, die eben noch nicht so seine Schokoladenbedingungen, die sagen ja immer, oh, bei unten ist Wind und dann ballert er los. Er wollte doch am Southern Ocean Gas geben, das ist ja öfter dann die Kritik. Ja, aber so ist es eben nicht. Der ist, und das war auch heute Morgen, das fand ich mega spannend, da hat er ein bisschen in seinem Video auch von erzählt. So, jetzt hat er endlich umgetrimmt, jetzt ist das ganze Segel, kommt, also die die Sperrsegel kommen nach hinten, hat er gestackt und dann hat er irgendwann das, weiß ich, Essen und Reparaturzeugs, die vielen 100 Kilo musste er unten im Schiff nach hinten packen und den Kiel anstellen und also er hat das Boot jetzt auf Downwind getrimmt und da geht es jetzt im Grunde los, da hofft er drauf, hat er schon die ganze Zeit gesagt, er hat eigentlich vielleicht sogar gehofft, mehr noch Downwind-Bedingungen zu haben, wo man also wirklich tief eine Welle runterknallt und dann eben im Wellental nicht komplett so ein Stecker fährt, wie man es fährt, sondern da soll die Rumpfform von Malizia eben performen, hat sie auch schon gezeigt beim Ocean Race, dass das wirklich funktioniert. Da ist, er braucht diese Bedingung, die jetzt eigentlich, ja, die nächsten Tage zu erwarten sind, oder erhofft werden von ihm auch, und er muss mehr, man nennt das sogenannte VMG-Bedingungen, also Velocity Made Good. Das heißt, du musst den maximalen Weg nach Lee dir erarbeiten. Das heißt, entweder fährst du ein bisschen spitzer und schneller oder eben ganz tiefer und langsamer. Das ist ja dann der Kompromiss daraus, führt einen dann zum nächsten Wegpunkt, was ja dann Kap Horn ist, schneller. Und da ist eben Malizia gut, toi, 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 solange kein Schaden hat. Und jetzt muss er im Grunde zeigen, dass sein Schiff da wirklich schneller ist. Und da freut er sich drauf. Und man kann es jetzt noch nicht so richtig ablesen an dem Speed, weil der Wind immer noch sehr weit nördlich kommt, aber das geht schon, hat schon ein anderes Segel gesetzt und drückt jetzt da aufs Gas und die Gruppe vor ihm, die wird da schon so ein bisschen gebremst in so einem kleinen Hoch und ja, das ist ja im Grunde jetzt das Ziel, also dass er eine Möglichkeit hat, da an den Platz 4 vielleicht ranzukommen, da muss man wirklich sagen, ja, das wäre ein Riesenerfolg, wenn man ja, dann noch voll denkt, guck mal, dann, wenn Simon wirklich zurückfällt, dann bist du plötzlich Dritter. Das wäre ein Riesending, ne? Und ja, das ist alles, krass, alles jetzt auch passiert. Und genau wie du sagst, nämlich an der Ecke, wo die letzten Tage war ja richtig krass Wind und nicht seine Schokoladenbedingungen, aber er musste da wirklich durch Gas geben und war, wie ich eben schon ja erzählte, Krämer und Sam Davis lag ja nun in der Nähe. Sam war ja nun vor und er hat quasi auf dem gleichen Kurs, das war jetzt ja nicht irgendwie ein Winddreher mitgekriegt oder keine Ahnung, sondern einfach nur knüppelhart durch den Mister geballert und war dann eben auch schneller als Justine, die es ja auch noch so gerade schafft, dran zu bleiben. Also sie scheint diese Front ja noch mitzuhalten. Die hat, ist ja die
ganze, aber bei der muss man auch sagen, die segelt wie der Teufel, ne? Wahnsinn. Ich finde das total krass, wie gut die ist.
Genau, aber man muss jetzt das nochmal vergleichen. Bei den anderen, manchmal hast du ja vielleicht auch ein bisschen Glück von der Konstellation, also die jetzt davor, weiß ich nicht, BU, und wir haben auch über Yannick Bester-Wendt, die fahren ja quasi vor dieser Front, das ist 1,5 Meter Welle und die sind einfach deshalb schneller, da ist gar nicht so viel Wind, die mussten da gar nicht so viel aushalten, aber Justine, die ja gerade so auf der Ecke war, von diesem Tief halt runterzufallen, also hinten runter zu rutschen, genau in diese Flaute, wo jetzt Sam Davis und Clarisse liegen, die hat die ganze Zeit, die letzten Tage, also der höchste Respekt dabei, 5 Meter Wellen, weiß ich nicht, 50 Knoten, die hat ja einmal so ein Video, glaube ich, gestern mal geschickt, wo man so annähernd erkennen konnte, was die da gerade erlebt. Also da hat die wirklich die Zähne zusammengebissen und da dran zu bleiben, das hat extremster Respekt und das scheint sie scheint ja auch belohnt zu sein, also dass sie da den Anschluss hält. Ne?
Ja, die sind ja, ich sehe gerade irgendwie auf dem Tracker, die kommen ja auch bald schon irgendwie da an Point Nemo vorbei, das geht ja nach...
Stimmt.
Das geht ja, ich habe übrigens gestern oder vorgestern einen Artikel über Point Nemo geschrieben. Wisst ihr, das wusste ich gar nicht. Da würde ich auch einen Helm aufsetzen, wenn er vorbeifährt. Das ist irgendwie der beliebte, es ist ein Weltraumbahnhof, ne? Also ein Schrottplatz, Weltraumschrottplatz. Ja, dadurch, dass das am weitesten weg ist, werden da immer die kaputten Teile gerne versenkt.
Ach so.
Ja, das ist.
Aber wahrscheinlich relativ tief. Ich glaube, so tief geht ein Imoca nicht, ne? Oder meinst du, es kommt in dem Moment, schmeißt
wenn einer runterkommt, also nicht hochkommt. Ja. Ja, ne? Wenn okay. Ihr so ein
stimmt, Helme.
Ja, genau. Deshalb, Leute, lass die Helme auf. Da kommt so ein Solarpanel von der
Also Eis genau das runter. Fehlt uns ja noch, ne? Dass einer von einem Schrottteil aus dem All irgendwie. Dann sind wir wieder bei UFO, ne?
Ja, stimmt.
Ja, stimmt.
Unidentified Flying
Object. Aluhelme auf.
Es ist aber auch, wenn man sich vorstellt, dass dieser Punkt irgendwie die nächsten Menschen, also sind jetzt wahrscheinlich die Segler, die Vendée-Teilnehmer, die vorbei, aber ansonsten sind die Menschen, die diesem Punkt am nächsten sind, ist immer die ISS, wenn sie drüber fliegt. Dann hat sie nämlich nur 400 Kilometer Entfernung. Ansonsten muss man sich vorstellen, in was für, wo die da sind. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ach komm, jetzt, wenn mir der Mars bricht, dann fahre ich gerade irgendwie nach Marstall. Sondern, wie man jetzt auch an Pip Herr sieht, die braucht ja jetzt, die ist ja in verhältnismäßigen Landnähe. Wenn dir da jetzt der Mast bricht da unten in der Ecke und du fährst mit einem Notrig, mit einem Knoten, da ist der Bart aber auch weiß, wenn du zu Hause ankommst. Hm. Mein lieber Mann, also das ist schon echt hart. Also, ja, es bleibt spannend. Ich finde, es erfüllt wieder alles, was eine Vendée bringen muss. Das Einzige, was ich die Tage gedacht habe, so, ist die eigentlich ausgeschieden oder ist das Starlink kaputt? Frau Joschke, von der hört man so gar nicht. Die segelt auch so, also ist, kann man sagen, enttäuschend.
Also muss ich jetzt gleich eine Lanze brechen für Isabel. Wahrscheinlich ist es ja durchgedrungen, dass ich öfter mal mit Isabel Interviews mache und so weiter. Und es ist wirklich eine mir sehr sympathische Frau. Und sie segelt nach Ansage, Leute. Sie segelt genauso, wie sie das von Anfang an gesagt hat. Sie hat gesagt, sie segelt für sich und segelt jetzt, will diese Vendée Globe beenden. Viele behaupten sogar, auch nach dieser Vendée Globe wird es für sie im Segelsport nicht weitergehen, weil sie es nicht mehr will. Aber das ist eine andere Geschichte. Sie will diese Vendée Globe beenden und sie möchte nicht irgendwelche Schäden oder sonst irgendwie was provozieren, bloß weil sie ein oder zwei Plätze auf die Art und Weise dann tatsächlich besser segeln könnte. Nur jetzt unter uns gesagt, und ich hoffe, das hört sie jetzt nicht mit. Also ich denke mir wirklich auch manchmal, es könnte schon ein bisschen schneller sein, ne? Weil, also sie lässt sich ja sogar von den Nicht-Foilern, sie segelt ja noch nicht mal vor den besten Nicht-Foilern.
Ja, sie hat gerade Le Cam überholt, immerhin. Aber wirklich direkt neben ihm. Hast du recht. Ja, genau. Aber direkt neben ihm. Aber super, ja, stimmt toll. Schon.
Ich frage mich nur, was, also wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, MACSF, was ist das für ein Unternehmen?
Stimmt.
Die der Sponsor. Egal, wenn ich jetzt Stefan Max wäre, also MACSF, und würde das hören, dass sie für sich segelt, würde ich denken, das hättest du mir mal vorher sagen können.
Ja, das ist aber ganz anders. Nee, also das muss man wirklich dazu sagen. Die Kampagne ist rund um sie ganz anders aufgebaut. Es ist nach wie vor noch dieses Thema Mixité. Das ist das französische Wort für Gleichberechtigung, Gleichstellung im Segelsport auch und so. Und zu diesem Thema segelt sie ja schon seit 10 Jahren oder so. Und darauf ist alles aufgebaut, ja. In einem bestimmten Bereich ist sie Sympathieträgerin und auch ihr Sponsorship läuft genau auf diesem Thema ab. Also da ist nicht unbedingt, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, da ist nicht unbedingt so ganz vorne segeln angesagt. Nur wer jetzt Isabel kennt, der weiß auch irgendwo, dass sie doch ziemlich Biss hat. Und ich erinnere mich beispielsweise an einen Mailaustausch mit ihr nach der Route du Rhum beispielsweise, wo sie relativ gut, sehr gut sogar gesegelt hat und wie happy sie über diese gute Platzierung war. Und da hatte sie vorher auch gesagt, naja, Hauptsache ich komme heil drüben an und Hauptsache ist, das Boot bleibt ganz. Aber sie ist natürlich irgendwo dann doch Regattaseglerin und deswegen hat sie auch beispielsweise ganz am Anfang von der Vendée Globe, jetzt von der aktuellen Vendée Globe, hat sie ganz am Anfang ja auch dann geschrieben gehabt, dass sie wirklich richtig viel Mist gebaut hat. Also wirklich Mist gebaut hat und deswegen strategisch deswegen einfach nicht vorne mitsegeln konnte von Anfang an. Und da hat sie im Endeffekt zugegeben dann, ne?
Ja, aber ich finde jetzt gar nicht mal auf die Platzierung. Ich finde auch, das ist so still. Also man erfährt überhaupt nichts von ihr. Also ich jedenfalls nicht. Oder vielleicht kriege ich es einfach nicht mit. Aber ich denke so, ist ja nicht jeder, der, Carsten hat gesagt, ja, die vorne segeln, die sagen nichts, aber du kriegst ja aus dem Feld immer mal Videos mit. Ich habe sie auch, ich wüsste jetzt nicht, dass sie mir irgendwann zugeschaltet war oder so. Ich finde das dann auch, aber vielleicht verstehe ich das einfach nicht, warum die das
machen. Sagen wir mal so, sie ist mit Sicherheit nicht die Kommunikationsfrau, wie zum Beispiel eine Clarisse Krämer, und braucht man mal gar nicht von Violette Orange reden. Das ist sie mit Sicherheit nicht. Sie ist allerdings halt jemand, der, sagen wir mal, eher zurückhaltend ist, aber, und das muss man ja auch dazu sagen, das hat man ja auch schon an einigen Interviews bei uns auf Segelreporter gesehen, sie ist auch jemand, wenn sie dann zu bestimmten und auch durchaus schwierigen Themen was sagt, dann geht sie auch auf den Punkt. Und dann ist es nicht so, dann ist sie keine oberflächliche, sondern sie geht dann schon ins Detail. Und sie geht auch sehr in die Kritik mit sich selbst. Das muss man schon sagen. Ne?
Ja, und sportlich muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, man segelt ja jetzt nicht gerade auf dem neuesten Schiff. Wenn ich denke, bei der vergangenen Morning Globe war sie ja lange mit Sam Davies zusammen, ist ja auch gut gesegelt, bis ja dann war ja dann auch beste Frau, als dann Sam ausgefallen ist, aber dann ist ja doch der Kiel wackelte, dann musste sie ja aufgeben. Sam hat aber inzwischen als Sam Davies ein neues Schiff und sie ist immer noch auf ihrem alten Boot, das jetzt schon zwar längere Foils bekommen hat und auch damals schon ausgerüstet, aber ich glaube, die hat ja nichts geupdatet, während andere, wie jetzt, wo ich eben von sprach, Damien oder auch die Kiste von Athanasio, die sind da alle aufgerüstet worden, diese Boote, und sie hat da meines Wissens jetzt nicht groß Budget gehabt, um da irgendwie sportlich aufzurüsten, und insofern ist sie da, wo sie jetzt eigentlich gerade segelt. Ja, und zwar knapp hinter Seguin, wahrscheinlich gehört sie da jetzt auch sportlich so hin, und naja, ist ja auch, aber gebe ich Stefan recht, ich dachte ja auch, man guckt ja schon immer mal die Videos durch, wer dann irgendwie mal was dazu sagt, und treffe ich auch selten auf sie, aber egal, jeder macht ja da irgendwie sein Rennen. Ich wollte noch mal was, eins ist mir vielleicht noch mal zum Schluss, was ich heute, was mich auch sehr berührt hat, was ich sehr nachvollziehen kann hier, Sam Gottschalk, da haben wir ja viel in der Anfangsphase drüber berichtet und auch vielleicht nochmal apropos altes Boot, der ist ja derjenige, der mit Thomas Rouillons alten Boot segelt und jetzt gerade, naja, der lag ja in Führung, hat sensationell da im Doldrums-Bereich gesegelt, auch über den Atlantik rüber, immer in den Top 3, und jetzt wird er, naja, was ist er denn jetzt? Jetzt ist er genau 10. Boris hat ihn ja auch überholt. Und er hat heute so ein bisschen erzählt darüber, oh, wie das denn eigentlich ist, dauerhaft langsam von jedem überholt zu werden. Und er kann jetzt einfach nicht so. Jetzt kommt er genau in den Bereich, aber eben andersrum gesprochen, Boris' Boot ist genau dafür gemacht, für die Bedingungen jetzt da unten. Und er ist jetzt genau auf diesem Boot, nämlich, die, wir wissen ja, dass hier bei der vergangenen Vonik Lob, ja, waren ja sogar Nicht-Foiler vorne mit Le Cam, und die Kurzflügler haben gewonnen, die eigentlich ja nicht richtig volle Pulle Foiler waren, weil die anderen auch alle kaputt waren. Aber die haben auch da unten nicht funktioniert, die Boote, weil die eben nicht genug Auftrieb hatten, und Sam Gutschall segelt eben jetzt mit diesem Boot da unten. Und während er vorher bei weniger Welle, bei anderen Bedingungen auf dem Atlantik, ist er absolut konkurrenzfähig. Also gehört dazu, zu den Besten, hat er ja auch schon bei den Atlantikrennen gezeigt, dass er Top 3 segeln kann. Und jetzt fährt er, was sagt er? Jetzt fährt, ja, der muss einfach gucken, Boris fährt einfach 3 Knoten schneller an ihm vorbei, teilweise. Und dann muss er irgendwie überlegen, das ist die Frage, ja, für ihn ist es einfach schwierig, da jetzt so zu finden, wo ist denn im Vergleich jetzt quasi das Limit. Also er muss sich quasi zurücknehmen. Er darf nicht so doll pushen, weil dann knallt er immer in diese Wellen rein und das wird alles überlastet, und dann kommt er vielleicht am Ende nicht an. Dann sagt er, ja, muss ich denn jetzt eher 3 Knoten langsamer sein oder vielleicht sogar 4 Knoten ist das besser? Oder kann ich vielleicht ein bisschen mehr Risiko eingehen und bin dann nur 2 Knoten langsam? Also dieses Gedankenspiel, das wird ihn wirklich fertig machen, und das muss so fies sein. Also er kann ja eigentlich nur sagen, er muss durch den Southern Ocean durch und im Atlantik kann er dann wieder angreifen. Und bis dahin sitzt du da aber eigentlich, alle fahren an dir vorbei und du musst so ein bisschen musst auf die Bremse drücken, weil du sonst immer ständig ja mit diesem Schiff halt vorne die Nase da eintaucht und das immer wieder abstoppelt und nach vorne fliegst. Und ja, das stelle ich mir wirklich gerade echt nervig für so einen Typen, der sportlich in der Lage ist, da diese Vendée Globe zu gewinnen. Und er hat jetzt einfach das Material darunter, was gerade nicht so passt. Trotzdem Hut ab. Und aber ja, das tut mir sehr weh, wenn ich ihn da so heute gehört habe.
Die Hälfte ist ja absolviert. Wir haben ja mal irgendwann getippt. Ne? Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, Nicolas Louvain vorne. Hätte gern gegen Boris getauscht, aber das durfte ich nicht, weil er gemein war zu mir. Miku hatte Rouillon, ne? Ist das richtig, Miku?
Soweit ist es ja, Rouillon eigentlich. Ja.
Und Carsten hatte, wen hattest du? Den Chinesen, nee.
Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich hatte ich, entweder hatte ich Richomme, Darlene oder ja, Simon nicht.
Nee, Darlene hatte nämlich keiner, das ist lustig. Hatte, ja, hatte keiner vorne liegen. Würdet ihr jetzt dabei bleiben? Ich nicht.
ich würde auf jeden Fall auf Richomme tippen. Der, muss man auch nochmal dazu sagen, der sagt jetzt, seine Zeit kommt jetzt gerade. Er freut sich so richtig, weil jetzt nämlich, wo ich auch gerade nochmal von sprach, also Darlene Schiff ist dafür, für diese lange Welle da unten, das hat das Schwächen. Da ist Darlene nicht so schnell, das ist schon so. Und jetzt freut er sich drauf, richtig da Gas zu geben. Allerdings glaubt er, im Atlantik wird die Karte nochmal neu gemischt. Da ist dann wieder anders, dann kommt auch Darlene. Aber ich halt hab den... Ja, den habe ich jetzt auch im Schirm und den finde ich sensationell. Und klar, Charlie auch, aber
Richomme. Darf man auf Podium tippen? Also, nee, Rouillon würde ich schon gerne auf dem Podium sehen.
Nee, ja, jetzt ist er jetzt schwach. Also,
nee, ja, nur das geht nicht.
Also, wenn schon, dann voll auf Sieg oder nicht.
Wir sind nur der Sieger zählt. Nur der
The Winner Test. Also gut, dann bleibe ich trotzdem bei Rouillon.
Der kann auch noch kommen. Der kann auch noch kommen.
Okay.
Der kommt.
Ja, man weiß ja auch nicht, der ein oder andere Uck kann sich vielleicht noch verabschieden.
Stimmt.
Wir verabschieden uns heute. Ah, soll ich euch was erzählen, wem ich gestern eine Mail geschrieben habe? Wir sind ja das Leitmedium der Vendée in Deutschland, vermutlich, wo im Podcast sowieso. Ich habe ein Team Melizia geschrieben und Helene Kratz, ob nicht Boris mal Lust hat, in den Podcast zu kommen. Bin gespannt auf die Antwort. Ich schätze, das wird dauern. Ich weiß auch gar nicht, ob er zusagt, oder ob er den Nerv dazu hat, aber Versuch macht klug, oder?
Genau. Unbedingt.
Wenn es so wäre, würden wir es, ich würde vorstellen, wenn es so wäre, würden wir es nicht ankündigen. Wir würden es einfach hier den Hörern hinterrücks servieren, dass Boris auf einmal. Huch, wer ist denn da in der Leitung? Boris. Nee, wäre ja toll, wenn das könnte. Aber ich glaube, im Moment geht's mit Sicherheit nicht bei den Bedingungen. Vielleicht gibt es ja mal wieder ein paar ruhige Tage, wo er Zeit hätte. Ja. Wir sehen ihn morgen in einer Pressekonferenz, gehe ich mal von aus, wenn die stattfindet.
Ich glaube, die war angekündigt, aber das ist, glaube ich, noch nicht durch, nicht bestätigt.
War sie nicht? Ach so, okay. Ich dachte, es wäre schon fix mit Donnerstag.
Mal gucken. Ja.
Und wir sehen uns am Sonntag wieder, oder? Ja, ne?
Hören,
genau.
Ja, ja.
Wir hören.
Podcast.
Ja, wir hören.
Podcast, gut. Mal gucken, ob ich die Moderation mache oder mein Sohn. Wie ihr heute wieder gesehen habt, habe ich gar keine Ahnung von Segeln. Von daher macht er das vielleicht besser. Euch sage ich vielen Dank allen. Danke fürs Zuhören. Weiterhin lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis bald.
Ja,
tschüss.
Auch von meiner Seite. Bis bald. Ciao, ciao. Macht's gut.
Segelreporter Vendée Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com